Liebe Brüder und Schwestern und liebe Gäste, wir haben nun bereits den 7. Vortrag in unserer Auslegung des 1. Timotheusbriefes. Das Gesamtthema dieser Bibelwoche lautet ja Kennzeichen der biblischen Gemeinde und heute Abend 1. Timotheus 4, Vers 1 bis 5. Und ich habe darüber geschrieben, hüte dich davor, vom Glauben abzufallen. Hüte dich davor. Wir lesen also 1. Timotheus 4, Vers 1 bis 5. Es sind nur 5 Verse, aber da steckt so viel drin, man auch darüber allein schon eine ganze Bibelwoche halten könnte. Der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten etliche von dem Glauben abfallen werden und verführerischen Geistern und teuflischen Lehren anhängen. Verleitet durch Heuchelei der Lügenredner, die ein Brandmal in ihrem Gewissen haben. Sie gebieten, nicht zu heiraten und Speisen zu meiden, die Gott geschaffen hat, dass sie mit Danksagung empfangen werden von den Gläubigen und denen, die die Wahrheit erkennen. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet. Ich möchte noch mal kurz aufstehen zum Gebet. Danke, lieber Herr, dass du uns das warnend mitgegeben hast, dass wir uns nicht in die ein oder andere Richtung der Verführung hineinreißen lassen. Ja, es gibt die liberale Verführung, es gibt auch diese fromm scheinende Verführung, die über dein Wort hinausgeht. Und schenke uns, Herr, dass wir dem schmalen Weg bleiben und weder rechts noch links abweichen. Lass auch diesen Abend dazu dienen und segne uns. Amen. Amen. Mancher mag sich wundern über die Überschrift, hüte dich davor, vom Glauben abzufallen. Hier steht aber, dass etliche vom Glauben abfallen werden, insbesondere in den letzten Zeiten, in der Endzeit. Das ist eine prophetische Eingebung, die der Apostel Paulus bekommen hat, die direkt von Gott kommt, wenn er sagt, der Geist aber sagt deutlich. Und in den letzten Zeiten, die Endzeit, darin leben wir spätestens in dieser Endphase der Endzeit. Seit welchem Jahr? 1948, seit die Entstehung Israels wieder eingetreten ist, nach einer fast 2000-jährigen Zerstreuung. Wenn der Feigenbaum treibt und seine Blätter treiben, wenn er grün und seine Blätter treiben, dann wisst ihr, dass es nahe vor der Tür ist. Kann ich jetzt nicht weiter ausführen, aber die meisten Bibelkenner sind sich da einig, dass wir jetzt in der Endphase der Endzeit schon stehen, der Glaubensabfall und was alles festzustellen ist, die Globalisierung, die Christenverfolgung, die ja wieder zugenommen hat und viele andere Zeichen aus Matthäus 24, aus der Endzeitrede, erfüllen sich vor unseren Augen. Vor allem aber Israel, der Zeiger an der Weltenuhr. Und da wird der Abfall ganz besonders zunehmen. Das heißt, Männer und Frauen, die einmal dabei waren, die in der Gemeinde waren, die vielleicht sogar dem Herrn hingegeben waren und es wird darüber diskutiert, ob sie wirklich wiedergeboren waren. Ja. Aber ebenfalls hatte man den Eindruck, es sind wirkliche Christen. Sie sind oder sie werden abfallen. Ist das nicht schrecklich? Und so wollen wir selber wachsam sein, dass uns das nicht auch passiert. Denn blind und schlafend sollten wir nicht sein, besonders nicht in der Endzeit. Manchmal gibt es ja diese Lehre der Unverlierbarkeit des Heils. Das kommt ja aus dem Calvinismus mit dieser absoluten Vorherbestimmung. Die einen sind zur Verdammnis prädestiniert, die anderen zur Errettung prädestiniert. Und wer zur Errettung prädestiniert ist, kann also nicht mehr abfallen. Der fällt nicht aus der Erwählungsgnade heraus. Man macht hier ein System, das über das Wort Gottes hinausgeht. Und man soll immer mit Systemen sehr vorsichtig sein, dass man nicht Gott in ein System presst. Ich habe mich immer wieder überraschen lassen vom Wort Gottes her, wie groß Gott ist und dass wir nicht ihn in ein System pressen können. Ich habe selber mal systematische Theologie unterrichtet und deshalb ist mir diese Gefahr ganz besonders bekannt. Gott übersteigt immer unsere Gedanken und Systeme. Und deshalb, auch wenn wir wissen dürfen, es gibt Heilsgewissheit, der Herr schenkt auch Erwähnung, es gibt es auch, aber es bleibt ein Geheimnis. Wir dürfen kein System daraus machen. Und wir sollten auch die andere Seite sehen, die Verantwortlichkeit des Menschen, zum Herrn zu kommen und dann auch an ihm festzuhalten. Bleibet in mir, sagt der Herr Jesus immer wieder. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen und wird verbrannt, wird brennen. Ja? Johannes 15 und viele weitere Stellen. Und vor dem Abfall warnen auch etliche Stellen, zum Beispiel diese hier oder 5. Mose 11, Vers 16, Matthäus 18, Vers 6, ich kann jetzt nicht alle vorlesen, Matthäus 24, Vers 10, dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten, werden sich untereinander hassen. Oder Hebräer 6, Hebräer 10, die Warnung davor, Jesus erneut zu kreuzigen, alles wegzuwerfen, selbst wenn man schon vom Heiligen Geist erleuchtet war. Das sind also meines Erachtens Menschen, die schon sehr mit dem Herrn verbunden waren, aber dann doch abgefallen sind. Also wir sind dankbar, Heilsgewissheit, wir dürfen gewiss sein, der Herr hat uns erlöst. Wir müssen nicht in dauernder Angst leben als Christen, ob wir jetzt dabei sind oder nicht. Aber andererseits auch nicht in einer Unwachsamkeit oder wie ich es nennen will, einfach in den Tag leben und sagen, einmal bekehrt, nie mehr verloren. Jetzt extrem gesprochen kann ich ja leben, wie ich will, egal ob ich sündige. Ich bin ja ein Kind Gottes, habe mich mal entschieden. Das ist jetzt etwas übertrieben gesagt. Ein echtes Kind Gottes will gar nicht wirklich in der Sünde leben. Aber es geschieht aber auch im Kind Gottes immer wieder Sünde und es ist auch aufgerufen, Buße zu tun. Und im Herrn zu bleiben, auch wenn Krisenzeiten kommen, dass man nicht sich dann von Jesus lossagt, sondern feststellen darf, näher mein Herr zu dir, näher zu dir. Also es gibt leider die traurige Möglichkeit des Abfallens. Und abfallen kann an sich doch nur jemand, der dabei war. Von einem Apfelbaum abfallen kann nur ein Apfel, der mal dran war. Wenn er nicht am Apfelbaum war, kann er auch nicht abfallen. Wenn die Rebe nicht am Weinstock wäre, kann sie auch nicht sich trennen von Jesus. Und sie sollte deshalb bleiben im Weinstock. Ja, das sind also deutliche Bilder, um zu zeigen, sei wachsam. Wenn du ein gerettetes Gotteskind bist, bleibe gleichzeitig aber auch wachsam, damit du dich nicht verführen lässt. Ich kenne so viele Christen, ich habe die wirklich für echte Christen erlebt, ja, die dann plötzlich einen ganz anderen Weg gegangen sind, in die falsche Ökumene hineingerutscht sind oder in die Emerging Church Bewegung oder in irgendwelche modernistischen Theologien. Sind die dann etwa nicht abgefallen, waren die mal nicht dabei? Ins Herz können wir nicht schauen. Wir wollen einfach wachsam bleiben und das nicht auf die leichte Schulter nehmen, diese Warnung, die auch hier steht. Es steht hier sogar, der Geist sagt das deutlich. Das ist nochmal eine ganz besondere Betonung, dass man es nicht einfach wegschiebt und relativiert, sondern es als deutliche Warnung erkennt, dass dieser Abfall besonders in der Endzeit eintritt. Und im Petrusbriefen heißt es ja auch, dass das Gericht am Hause Gottes beginnt, nicht draußen in der Welt, die ist ohnehin schon im Machtbereich Satans, aber am Hause Gottes. Und das ist auch der Abfall in der Endzeit. Dass heute so viel Verführung in die Gemeinden eindringt, so viel Welt und Zeitgeist, das ist der große Abfall, von dem der Herr Jesus spricht in seiner Endzeitrede. Viele Gemeinden und Gemeindeverbände sind innerhalb kürzester Zeit so verändert worden, dass man sie kaum noch wiedererkennen kann. Und dann bleibt oft keine andere Möglichkeit, wenn es der Herr einem zeigt, als eine neue Gemeinde zu gründen, die bibeltreu ist. Wo wir sehen, es ist nicht mehr reformierbar, dieser alte Gemeindeverband. Viele von uns, die wir hier sind, auch ich, haben solche Erfahrungen machen müssen. Und wo soll man dann noch hingehen? Das ist wirklich eine Not heutzutage. Viele von uns versammeln sich in Hauskreisen, manchmal nur als eine oder zwei Familien, aber besser als ganz allein zu stehen. Wir vermitteln übrigens auch bibeltreue Gemeinden und heimatlose Geschwister miteinander in unserem christlichen Gemeindedienst. Das ist einer unserer Aufträge. Wenn ihr da jemanden hat, der eine Gemeinde sucht, dürft ihr gerne an unsere Kontaktstelle Bergwerk schreiben. Die Adresse steht immer wieder in der Zeitschrift Der schmale Weg. Es werden immer wieder Geschwister vermittelt an bibeltreue Gemeinden, wobei wir die natürlich nicht alle besuchen konnten vorher, die wir da zum Teil empfehlen. Man muss dann schon auch noch selber prüfen. Ja, abfallen kann also nur, wer einmal dabei war. Und das ist eine deutliche Mahnung an Christen, nicht lau zu werden. Denn wer lau ist, den wird der Herr ausspeien aus seinem Munde. Die Lauheit ist ganz besonders die Gefahr in der Endzeit. Nicht heiß und nicht kalt, einfach so dazwischen und das kann nicht gut enden. Und hier steht jetzt etwas Interessantes. Sie werden abfallen, und das heißt da nicht, sie werden verführerischen Theologieprofessoren, Pastoren, Psychologen und so weiter anhängen. Das natürlich auch, ja, das sind dann die menschlichen Vermittler. Aber was steht dahinter? Sie werden anhängen verführerischen Geistern und teuflischen Lehren. Hinter den Verführern steht der Verführer durch seine dämonische Macht. In Epheser 6, wenn wir das jetzt aufschlagen würden, tun wir jetzt nicht, wir haben nicht Zeit, alles zu lesen, steht ja, dass wir es nicht mit Fleisch und Blut zu tun haben, sondern mit den dämonischen Geistern unter dem Himmel, im Luftbereich, und dass wir die geistliche Waffenrüstung anziehen sollen, das Wort Gottes, das Gebet und so weiter. Ja, dass wir nicht diesen Geistern verfallen. Vor allem treu studieren im Wort Gottes, unter Gebet, den biblischen Glauben festhalten, die Gemeinschaft der Geschwister nicht verlassen, dass man gewappnet ist gegen die Verführung der Endzeit. Also hinter den Irrlehrern an Fakultäten oder in Gemeinden oder in Dachverbänden stehen, es klingt hart, aber ist die Tatsache, verführerische Geister, und sie vertreten teuflische Lehren, wo sie nicht beim Evangelium bleiben. Ich möchte einige Kennzeichen nennen für solche falsche Lehrer oder falsche Propheten oder falsche Christusse, ist ja egal, es geht alles in die gleiche Richtung. Folgende Hauptkennzeichen: Sie fügen etwas zur Bibel hinzu oder nehmen etwas davon weg. Eigene Offenbarungen, Inspirationen, neue Bücher, ob es Buch Mormon ist oder Zeugen Jehovas, Wachturm-Auslegungen oder irgendwelche Sekteninspirationen, charismatische Eingebungen. Alles, was zur Bibel hinzugefügt wird, ist also höchst fragwürdig. Muss alles anhand der bestehenden Bibel geprüft werden. Oder sie nehmen etwas davon weg. Das geschieht vor allem durch die Bibelkritik, durch die historisch-kritische Methode. Ich sage mal hysterisch-kritisch manchmal auch, ja, weil sie überall nur immer rausfinden wollen, was jetzt da unecht sei und so fort und so weiter. Sie gehen mit einem ungläubigen Vorverständnis heran, anstatt mit dem Vertrauen in Gottes Wort. Und Gottes Wort warnt deutlich davor in Offenbarung 22, wer etwas hinzufügt, dem werden die Plagen hinzugefügt, die in diesem Buch geschrieben stehen. Wer etwas wegtut, dem wird sein Anteil am Baum oder Buch des Lebens hinweggenommen. So ganz am Ende der Heiligen Schrift die Warnung davor, etwas zu verändern. Dann weiteres Kennzeichen falscher Lehrer: Sie übergehen zentrale Wahrheiten des christlichen Glaubens. Sie verleugnen vor allem Jesus, den biblischen Jesus und sein Heilswerk auf Golgatha. Das wird relativiert, verändert, umgedeutet, entmythologisiert und wie auch immer die Begriffe dann heißen. Seine Gottessohnschaft wird hinterfragt, sei nur ein Prophet, so etwa auch im Koran, nicht? Oder bei den Zeugen Jehovas. Da ist er ein Erzengel nur. Oder seine Fleischwerdung, Jesus sei nicht wirklich als Mensch gekommen, er sei immer in geistigen Welten geblieben letztendlich. Es ist gerade in der Gnosis, in dieser Richtung, die Wurzel. Dann sein Sühneopfer am Kreuz hätte nichts bewirkt. Der Mensch muss jetzt noch durch Leistungen etwas hinzufügen. Die leibliche Auferstehung wird bestritten, das sei nur in die Verkündigung hineingeschehen, in das Kerygma, wie Bultmann formuliert hat, und so weiter. Es gibt ein Heer von falschen Lehrern, die irgendwo hier Abstriche und Umdeutungen vornehmen. Seien wir hier wachsam und fallen nicht darauf herein. Und manchmal tarnen die sich sehr fromm. Es kann sein, sie halten an allem fest, was Jesus betrifft, aber sie kritisieren dann die Bibel. Und da fängt es dann auch schon an. Und ich sage immer, wenn man dem Satan den kleinen Finger gibt, dann nimmt er die ganze Hand. Wenn man schon bei Adam und Eva dann anfängt, Abstriche zu machen, dann ist es bis zu Jesus Christus letztendlich auch nicht weit. Wird immer so getan, als sei das ja nicht so wichtig. Hauptsache noch Jesus. Aber ich sage immer, wo ist das Anfang, wo ist das Ende? Genauso, wenn man jemand auf diese modern ökumenische Schiene gekommen ist. Erst ist die Ökumene mit Katholiken, mit Orthodoxen und dann plötzlich die Ökumene mit Moslems und dann die ganz große Ökumene mit Hindus, Buddhisten, Ahnengeisterverehrern und so weiter, wie es die Päpste ja in Assisi Pseudo-Gebetstreffen augenfällig der ganzen Menschheit vorgeführt haben. Wenn ich übrigens zu schnell rede, müsst ihr sagen, ist es verständlich oder soll ich ein bisschen langsamer? Ja. Gut, es ist so viel heute. Ich muss einfach ein bisschen schneller sprechen. Ihre Behauptungen dieser falschen Lehrer sind dann auch sehr raffiniert als Mischung aus Wahrheit und Lüge. Es kann viel Wahres dabei sein, aber plötzlich kommt die Lüge. Und da passt auf, es fängt dann sehr fromm, sehr biblisch manchmal an, aber plötzlich kommt was. Aber wenn du jetzt nicht den Schabbat hältst, oder wenn du noch an den dreieinigen Gott glaubst, oder wenn du nicht dich der Ehe enthältst, oder gewisser Speisen, das was wir jetzt gleich lesen werden, kann alles sehr fromm klingen. Irgendwelche Zusatzgesetze werden den Menschen aufgelegt. Ich habe jetzt nur mal ganz wenige Beispiele genannt, die vielleicht auch manche von uns leider nicht mehr so klar sind, weil auch schon so viel Verwirrung in die Gemeinden getragen wurde. Dann machen sie oft auch Zukunftsvoraussagen und verkünden ein falsches Evangelium von Frieden, Liebe, Harmonie, Einheit und Toleranz. Gerade Toleranz ist ja der freimaurerische Schlüsselbegriff in der heutigen globalisierten Welt. Dieses Thema falsche Lehren, das wäre ein uferloses Gebiet. Ich habe mal eine Apologetik-Vorlesung gehalten, da habe ich in 30 Stunden falsche Lehren dargestellt und bin immer noch nicht fertig geworden. Also ihr seht, da hat es keinen Sinn, das jetzt weiterzuführen. Da liegt ja sehr viel Literatur aus. Ich habe da auch sehr viele Bücher veröffentlicht über falsche Lehren. Wenn da jemand spezielle Fragen hat, dürft ihr gerne hinten schauen oder auch diese Prospekte mitnehmen, die da ausliegen. Das nur als Hinweis, weil ich das jetzt nicht alles ausführen kann, aus Zeitgründen. Ja, diese falschen Lehrer sind verleiht, also diese Menschen, die abfallen, sie hängen verführerischen Geistern an und werden verleitet jetzt durch Menschen. Das ist der nächste Vers, Vers 2. Und zwar durch Heuchelei der Lügenredner. Die Menschen, die von diesen Dämonen inspiriert sind und Menschen zum Abfall verführen. Der Herr Jesus sagt übrigens, es sei besser, man hängt diesen einen Mühlstein um den Hals und versenkt sie im tiefsten Meer. Ein sehr hartes Urteil über ihr Lehrer, weil sie viele zu Fall bringen und vom Weg des Heils wegführen. Eine sehr ernste Sache ist das. Da wird Jesus sehr, sehr ernst, ja, und ist nicht mehr der liebe Gott, sozusagen, von dem viele reden, sondern der richtende Gott, der auch solche Sünde der Irreführung von Gläubigen bestrafen muss. Also, und die Menschen, die andere verführen, die werden hier gekennzeichnet als Lügenredner, die Heuchelei betreiben, die sich also fromm geben, ein frommer Schein und ein gottloses Sein. Und sie haben ein Brandmal in ihrem Gewissen. Was könnte das heißen, ein Brandmal im Gewissen? Nun, ein Brandmal ist etwas, wenn es eingebrannt wird, an der Stelle empfindet man keinen Schmerz mehr, das ist dann verbrannt, nicht? Und die haben ein Brandmal im Gewissen, das heißt, die sind abgestumpft, wie wenn ein Brenneisen in ihr Gewissen hineingebrannt wäre. Sind die abgestumpft, empfinden gar nichts mehr, wenn sie so falsch lehren, denken noch, sie tun da was Gutes und halten sich subjektiv für solche, die auf dem richtigen Weg sind. Aber objektiv gesehen stehen sie völlig im Widerspruch zur Heiligen Schrift. Zumindest in den wesentlichen Punkten, auch wenn sie im Park Körnchen Wahrheit hineingemischt haben, um die Leute einzufangen. Und jetzt kommen Beispiele. Man hätte jetzt ja erwarten können, was verkünden die ihr Lehrer? Sie leugnen die Gottessohnschaft Jesu. Sie leugnen den dreieinigen Gott. Sie leugnen, das tun sie auch, ja, oftmals. Aber hier werden jetzt Dinge genannt, die man nicht erwartet hätte. Dinge, die auch nicht völlig falsch sind. Es gibt in der Bibel einmal den Hinweis, dass manche Menschen zur Ehelosigkeit berufen sein können. Ja. Es gibt auch den Hinweis, dass Fasten eine geistliche Handlung ist im Zusammenhang mit Gebet. Aber was tun diese Irrlehrer? Sie machen einen Heilsweg daraus. Einen Heilsweg, der das Kreuz umgeht, indem sie gebieten, nicht zu heiraten und Speisen zu meiden, die Gott geschaffen hat. Vers 3 nachzulesen. Ein Heilsweg. Ein Zwang wird den Leuten auferlegt durch Zusatzgebote, die nicht als heilsnotwendig in der Bibel stehen. Nicht als heilsnotwendig. Ganz bewusst werden hier zwei Beispiele genannt, die so fromm aussehen, die sich sogar in der Bibel finden, aber nicht im Sinne einer Heilswahrheit, die notwendig ist zu halten, sondern dieses, dass sie nicht heiraten können, das sind manche Menschen, die zur Ehelosigkeit berufen sind. Aber hier steht es, sie gebieten, sie befehlen, du darfst nicht heiraten, wenn du fromm sein willst. Was tun sie damit? Sie wenden sich gegen das Leben. Sie haben die Konsequenz, dass die Menschen aussterben würden, wenn das ein Gebot von Gott wäre. Versteht ihr? Heute sagen sie, es ist kein Problem, wenn du homosexuell bist. Da kann man sich auch, aber auch nicht fest fortpflanzen. Wendet sich auch gegen das Leben. Ne? Und da sich die Menschen ja auch nicht vermehren können, die homosexuell oder lesbisch zusammenleben, will man jetzt weitergehen und das Adoptionsrecht für sie einführen, dass sie Kinder von aus Beziehungen zwischen Mann und Frau, ich sage mal Beziehungen jetzt ganz allgemein, ja, dass die herausgenommen werden und dann solchen Menschen, die vom Weg Gottes abgeirrt sind, zugeleitet werden sollen. Das ist noch die schlimmste Stufe. Alles andere hätten wir ja noch irgendwie verkraften können, aber dass jetzt diese unschuldigen Kinder in solche Beziehungen hineingebracht werden sollen, das ist wirklich traurig, traurig und tragisch. Aber hier, diese Irrlehrer, auch schon in alter Zeit werden die hier genannt, sie gebieten nicht zu heiraten. Das gab es auch schon damals, zur Zeit des Apostels Paulus. Da gab es auch gewisse Sekten im Judentum oder vor allem dann im aufstrebenden Gnostizismus, wo dann die Lehre vertreten wurde, das Geistige ist gut und die Materie ist böse. Ihr müsst alles Materielle ablegen, verbannen. Und das ging dann so weit in ein perverses Extrem bei manchen Kreisen, auch bei den Korinthern wird es mal erwähnt, dass sie sagten, im Geist bin ich erlöst, das ist die Hauptsache, was ich mit meinem Leib tue, das ist egal. Da kann ich zügellose Sexualität üben. Dagegen wendet sich der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief gegen diese dualistische Aufteilung des Menschen in zwei Ebenen. Die Bibel sagt aber, dass der Mensch eine Einheit ist aus Geist, Seele und Leib. Wir können nicht sagen, was ich mit dem Leib tue, betrifft nicht meinen Geist, sondern es tangiert genauso den Geist, was ich mit dem Leib tue, wie auch umgekehrt. Ja, wir sind also als Einheit geschaffen. Natürlich wird unser Leib einmal vergehen, aber auch die Auferstehung wird leiblich sein. Wir werden dann in der Ewigkeit einen neuen Auferstehungsleib bekommen. Es ist also kein Abgehobensein vom Irdischen hier zu verstehen, sondern es ist eine Einheit. Dieser falsche gnostische Dualismus wird hier abgewehrt. Diese Aufteilung in Materie und Geist. Das Wort wurde Fleisch, das kann ein Gnostiker nicht wirklich verstehen. Für ihn ist das Wort immer nur im Geistigen. Das wollte ich nur kurz erklären oder erwähnen. Also sie gebieten, nicht zu heiraten, ist eine falsche, übersteigerte Askese. Und Speisen zu meiden, die Gott geschaffen hat, genauso. Nun, jetzt möchte ich euch einmal zwei Beispiele bringen aus unserer Zeit. Für diese falsche Askese. Gibt es das heute auch? Gewisse Richtungen, vielleicht sogar gewisse Kirchen, die sowas auch fordern, gebieten, nicht zu heiraten? Ah, ja, ist mir auch sofort eingefallen. Das ist ein Gebot für ihre Priester. Deshalb möchte ich mal einen kleinen Exkurs einfügen über das Priester- und Amtsverständnis der katholischen Kirche verbunden mit dem Zölibat. Heißt übrigens der Zölibat, ja, mit dem Zölibat. Das ist ja das Gebot der Ehelosigkeit für Priester. Ich habe einiges da geschrieben in meinem kleinen Katholizismushandbuch, möchte das kurz hier zusammenfassen. Deshalb lese ich einiges vor, sonst geht es zu lang, wenn ich es frei vortrage. Da habe ich es folgendermaßen zusammengefasst. Das Sakrament der Weihe bezieht sich insbesondere auf die Weihe von Priestern, Bischöfen und Diakonen. In Nummer 1536 des römischen Katechismus wird formuliert, Zitat, die Weihe ist das Sakrament, durch welches die Sendung, die Christus seinen Aposteln anvertraut hat, in der Kirche weiterhin ausgeübt wird bis zum Ende der Zeit. Sie ist somit das Sakrament des apostolischen Dienstes. Sie umfasst drei Stufen, den Episkopat Bischöfe, den Presbyterat Priester und den Diakonat Diakone. Zitat Ende. Ihr merkt schon, dass hier Aufseher und Diakone ganz anders verstanden werden als in der Bibel. Wir haben das ja in den letzten zwei Vorträgen ausgeführt, wie das biblische Verständnis ist. Die katholische Kirche hat ein sakramentalistisch-magisches Verständnis daraus gemacht. Die Weihe im Katholischen erfolgt durch die Ordination als einen sakramentalen Akt, der eine heilige Gewalt, sacra potestas, verleiht und auch einen Charakter indelebilis, einen unzerstörbaren Charakter, der selbst wenn jemand aus der katholischen Kirche austritt, nicht verloren werden kann. Es ist wie ein magischer Stempel aufgeprägt, dieser Person dann. Während der Priester nach römisch-katholischem Verständnis das Abbild Jesu Christi ist, ist der katholische Bischof sogar Abbild Gottes des Vaters. So im katholischen Katechismus Nummer 1549, Abschnitt zu lesen, nachzulesen. Also bei der eucharistischen Handlung, der Wandlung der Hostie insbesondere, wird dieses Priestertum dann zentral eingesetzt. So heißt es, der Priester tritt an den Altar als Diener Christi, niedriger als Christus stehend, aber höher als das Volk. Das Volk aber, das unter keiner Rücksicht die Person des göttlichen Erlösers darstellt, noch Mittler ist zwischen sich selbst und Gott, kann in keiner Weise priesterliche Rechte genießen. Zitat Ende. Das ist ganz klar die Trennung zwischen Klerus und Laien. Die einfachen Laien haben im Grunde keine besonderen Rechte. Die Priester, und je höher es geht, Bischöfe, Erzbischöfe, Kardinäle, Papst, diese Machthierarchie, nicht? Und die Fülle des Heiligen Geistes, die Ruhe angeblich dann beim Papst. Wie sehr die dort ruht, hat man ja gesehen, etwa als er die Götzendiener und andere zum Gebetstreffen eingeladen hat. Das war jetzt ironisch gemeint, ja. Ich hoffe, ihr habt es richtig verstanden. Nun aber der Zölibat. Warum fordert die katholische Kirche für ihre Priester und Bischöfe den Zölibat, die Ehelosigkeit? Nun, der Priester soll ganz seiner Aufgabe hingegeben sein. Ferner hat man unter dem Einfluss des Neuplatonismus Sexualität auch in der Ehe mit dem Makel des Unreinen behaftet, was sie nicht ist. In der Ehe hat man Sexualität als unrein beurteilt und deshalb kann ein Priester nach katholischem Verständnis nicht mit einer Frau Verkehr haben. Das wird sogar in der Ehe noch als unrein gesehen, wenn es einen Priester betrifft. Das ist aber eine falsche Lehre. Warum? In der Bibel heißt es über den Ältesten, Aufseher und Diakon, wir haben es heute und gestern gehört, er soll sein Mann einer einzigen Frau. Sogar ein Gebot. Es gibt auch ehelose Älteste, aber er soll nur eine Frau haben. Aber er darf eine Frau haben. Das ist kein Verbot, ja, dass man heiraten dürfe. Das ist eine Lehre von Dämonen, steht hier sogar, wo so etwas verlangt wird. Es gibt natürlich Berufung zur Ehelosigkeit bei gewissen Menschen, aber das muss nicht unbedingt mit einem geistlichen Dienst gekoppelt sein. Das ist der springende Punkt. Versteht ihr? Wenn jemand Ältester ist, Priester gibt es ja nicht im Neuen Bund, sondern nur das allgemeine Priestertum aller Gläubigen. Nicht der Unterschied zwischen Klerus und Laien. Ne? 1. Petrusbrief nachzulesen. Allgemeines Priestertum. Er soll also sein Mann einer einzigen Frau, nicht in Polygamie oder Hurerei leben, sondern eine intakte Familie führen. War übrigens Petrus, der angeblich erste Papst, verheiratet oder nicht? Ja. Natürlich, seine Schwiegermutter wurde ja vom Herrn geheilt. Also das widerspricht auch schon ganz klar diesem Zölibat, etwa auch für die Päpste. Petrus hat übrigens keinen Nachfolger, wenn er der Fels ist. Dann ist das seine Felsenfunktion im Christusbekenntnis und dass er die erste Predigt an Pfingsten gehalten hat, wo die Gemeinde dann entstanden ist. Dadurch ist er der Fels, auf dem die Gemeinde gebaut wird und nicht, indem er Nachfolger bis heute hätte. Ja. Das wäre auch wieder ein Vortrag für sich. Das kann ich alles hier nur erwähnen. Entschuldigt die Kürze, aber besser, ihr habt es mal gehört, als dass ich es einfach jetzt auslasse. Ja, also das ist falsch. Und hier Gottes Wort steht, dass es eine Lehre von Lügenrednern ist, sie gebieten nicht zu heiraten. Sie machen die Ehe praktisch, sie stellen sie auf die Stufe von Sünde. Und das ist falsch. Die Ehe ist eine segensvolle Einrichtung Gottes, gemäß dem Befehl, seid fruchtbar und mehret euch. Oder schenkt euch auch einander, die Männer sollen ihre eigenen Frauen lieben, die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen und so weiter. Also die Ehe hat eine ganz hohe Aufgabe, sogar die Gemeinschaft zwischen Christus und der Gemeinde abzubilden. Gibt es etwas Höheres? Aber die Lügenredner gebieten nicht zu heiraten, das heißt Sünde sozusagen. wie verdreht sowas ist. Die Menschheit wäre ausgestorben, wenn das eine biblische Lehre wäre. Und genauso mit den Speisen, wenn man Speisen meidet, die Gott geschaffen hat. Klar gibt es Speisegebote, ja, aber wenn man das jetzt völlig machen würde, dann würde man ja verhungern. Es richtet sich auch gegen das Leben. Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Nun natürlich, sage ich mal so, ich habe schon erwähnt, es gibt Speisegebote. Es ist jetzt eine komplizierte Thematik hier. Auch Verbote, auch im Alten Testament. Die Reinheit des Volkes Israel, sie haben gewisse Gebote. Aber für uns gilt im Neuen Bund, nachdem der Erlöser gekommen ist, wir machen auch keine Tieropfer mehr, wir halten nicht mehr die Rituale im Tempel. Der ganze Hebräerbrief erklärt, wie das alles abgelöst wurde durch das Kreuz von Golgatha. Und der Herr Jesus selber hat auch dazu Stellung genommen, zu der Frage der Speisen. Ich möchte dazu einmal eine Stelle lesen. In Matthäus 15, Verse 10 folgende. Wegen diesen Reinheitsgeboten und Essensgeboten und so weiter. Matthäus 15, Abvers 10. Und er rief die Volksmenge zu sich und sprach zu ihnen: Hört und versteht. Nicht das, was zum Mund hineinkommt, verunreinigt den Menschen, sondern was aus dem Mund herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Und dann lesen wir weiter in Vers 15. Petrus aber antwortete und sprach zu ihm: Erkläre uns dieses Gleichnis. Jesus aber sprach: Seid ihr denn auch noch unverständig? Begreift ihr noch nicht, dass alles, was zum Mund hineinkommt, in den Bauch kommt? Also das Essen, ja? Und in den Abort geworfen wird. Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen. Und das verunreinigt den Menschen. Und jetzt wird aufgezählt: Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Das ist's, was den Menschen verunreinigt. Aber mit ungewaschenen Händen essen, das verunreinigt den Menschen nicht. Das soll jetzt nicht heißen, dass man nicht die Hände auch waschen sollte, aber nicht im Sinne einer kultischen Handlung, so wie es auch praktiziert wird, sondern unser Gottesdienst ist der Gottesdienst, der aus dem gereinigten Herzen geschieht. Durch unser Leben, unsere Worte, unsere Vergebungsbereitschaft und auch, dass wir Vergebung empfangen dürfen, wo wir Falsches getan oder gesagt haben. Das ist das Entscheidende, diese existenzielle Ebene. Nicht die äußeren Rituale. Es gibt ja dann auch die weiteren Stellen in Apostelgeschichte 10 und 11. Wo ja dieser Schritt geschieht, dieser revolutionäre Schritt, dass das Evangelium jetzt nicht mehr nur an Israel gerichtet ist, sondern auch zu denen aus den Nationen, also zu den Nichtjuden. Und das hat Gott selber dem Apostel Petrus gezeigt, nicht dem Apostel Paulus, schon bereits dem Apostel Petrus, der ja ganz aus Israel kommt, aus Jerusalem, also in Jerusalem dann war, aber vorher ja sie Genezareth gewirkt hat. Und er als Hebräer, ihm erschien praktisch in dieser Vision Folgendes. Er gibt es wieder in Kapitel 11, ab Vers 4. Apostelgeschichte 11, ab Vers 4. Da begann Petrus und erzählte ihnen alles der Reihe nach und sprach: Ich war in der Stadt Joppe und betete. Das ist das heutige Jaffa bei Tel Aviv. Da sah ich in einer Verzückung ein Gesicht, ein Gefäß kam herab, wie ein großes leinenes Tuch, das an vier Enden vom Himmel herabgelassen wurde. Und es kam bis zu mir. Als ich nun hineinblickte und es betrachtete, sah ich die vierfüßigen Tiere der Erde und die Raubtiere und die kriechenden Tiere und die Vögel des Himmels. Und ich hörte eine Stimme, die zu mir sprach: Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Ich aber sprach: Keineswegs, Herr, denn nie ist etwas Gemeines oder Unreines in meinen Mund gekommen. Aber eine Stimme vom Himmel antwortete mir zum zweiten Mal: Was Gott gereinigt hat, das halte du nicht für gemein, also für unrein. Dies geschah aber dreimal und alles wurde wieder in den Himmel hinaufgezogen. Das ist sicherlich jetzt ein Bild, das auch die Heiden, die für einen Juden als unrein galten, jetzt auch zum Volk Gottes hinzugetan werden sollten. Also auch wir als die Deutschen, die Germanen und wo auch immer wir herkommen. Und das ist, dass das Evangelium bis an die Enden der Erde läuft. Gleichzeitig aber zeigt es, dass alles, was Gott geschaffen hat, gut ist. Nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Der Herr Jesus selber hat ja gesagt, nicht was hineingeht in den Bauch macht uns unrein, sondern was aus dem Herzen und aus dem Mund dann herauskommt. Nun gibt es natürlich Starke und Schwache im Glauben. Und auch dazu gibt es eine Stelle, mehrere, aber eine davon ist Römer 14, wo der Apostel Paulus schreibt, wenn jemand über diese Dinge streiten möchte, sagt er Folgendes. Römer 14. Nehmt den Schwachen im Glauben an, ohne über Gewissensfragen zu streiten. Einer glaubt, alles essen zu dürfen. Wer aber schwach ist, der isst Gemüse. Wer isst, verachte den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, richte den nicht, der isst. Denn Gott hat ihn angenommen. Und dann geht es noch weiter. Einer hält einen Tag höher als den anderen. Jener hält alle Tage gleich. Jeder sei seiner Meinung gewiss. Wichtiger als das alles ist, dass wir die Erlösung in Jesus angenommen haben. Wir sollen nicht über solche äußerlichen Rituale, über Essensgebote streiten. Grundsätzlich gilt, dass Gott alle Nahrungsmittel geschaffen hat. Und was Gott geschaffen hat, ist nicht unrein, sondern es geht aus seiner Schöpferhand hervor. Natürlich, ich weiß, es gibt auch Giftpflanzen und so weiter, das ist natürlich was anderes. Aber Speisen, was als Speise geschaffen ist, das dürfen wir auch essen. Und nach der Sintflut, nach dem Sündenfall und der Sintflut, dürfen wir auch Tiere essen. Es gibt dazu auch eine Stelle in 1. Mose. Aber es wird auch eine Zeit wiederkommen, im tausendjährigen Reich wird es beschrieben, dann auch schon beim Propheten Jesaja zum Beispiel, dass der Säugling am Loch der Otter spielt und Löwe und Schaf zusammen sind und der Löwe Stroh frisst und nicht mehr Fleisch. Ja, wir werden sehen, wie diese Zeit, wenn wir es erleben sollten, ja, dann werden dann mit Christus ja regieren, vielleicht schon von oben dann herabkommen als verklärte Leibesgemeinde. Aber dass wir dann einfach sehen dürfen, wie dann die Schöpfung sich weiterentwickelt hat. Und im himmlischen Jerusalem, da werden wir ohnehin ganz andere Dimensionen erleben als unsere irdischen Nahrungsmittel, die wir hier noch kennen. Hier auf Erden dürfen wir alles, was Gott geschaffen hat und was genießbar ist, mit Dankbarkeit essen. Und deshalb ist auch das Tischgebet so wichtig, liebe Geschwister. Es ist nicht einfach nur ein Ritual, sondern wenn wir bitten, dass der Herr das Essen segnet, dann geht es auch darum, dass er es wirklich segnet. Vielleicht ist doch etwas Schadhaftes darin. Und Gott kann auch durch dieses Gebet die Dinge reinigen, sodass sie uns nicht schaden. Wer weiß, wie viele Bakterien vielleicht drin sind. Aber der Herr schenkt uns Bewahrung. Und es ist ein lebendiger Gott, der auch da Wunder tut und hilft. Deshalb, wir beten vor dem Essen zu Tisch und auch nach dem Essen. Machen wir auch zu Hause, jetzt nicht nur hier. Das ist eine gute Gewohnheit, aber nicht nur eine Gewohnheit, sondern auch eine Notwendigkeit. Erstens, um Gott Dank zu sagen, dass er uns versorgt, dass wir hier nicht Hunger leiden müssen. Und zweitens auch, um die Speisen zu segnen, damit sie auch gereinigt werden von allem, was nicht gut ist. Manchmal gibt es ja auch Speisen vom Acker von Götzendienern. Das ist ja auch das Problem in Römer 14 mit dem Götzenopferfleisch. Nicht? Aber wenn wir es unbewusst essen und wir darüber beten, wird es uns nichts schaden. Es wird weder negativen noch positiven Einfluss auf uns haben. Es wird einfach Nahrung sein für uns. Etwas anderes ist natürlich, wenn wir wissen, dass etwas besprochen wurde und wir es dann essen in der Erwartung, dass das eine besondere Heilkraft haben könnte. Zum Beispiel okkulte Medizinprodukte oder die potenziert oder geschüttelt wurden in gewisser Weise. Da erwartet man ja eine besondere Wirkung aufgrund dieser Praktiken und dann wird es gefährlich. Da komme ich dann durch diesen Aberglauben in Kontakt mit einem falschen okkulten Geist. Und das sollte man natürlich nicht tun. Da gilt dann nicht, dass alles, was Gott hat wachsen lassen, hier mit Danksagung empfangen wird, sondern da sind ja okkulte Praktiken dazwischen geschaltet, die wir nicht unterstützen sollten und auch nicht für uns anwenden sollten. Aber Speise an sich, selbst wenn sie vom Acker von Heiden stammt, dürfen wir dankbar zu uns nehmen. Vers 4 ist bei mir fett gedruckt. Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet. Durch das Wort Gottes und Gebet. Das Wort Gottes, weil Gott durch sein Wort alles hat schaffen lassen, wachsen lassen oder erschaffen hat. Und das Gebet, das den Segen Gottes darüber herabfleht. Ja, soweit wollte ich euch dieses in aller Kürze darstellen. Ich schließe es einfach hier ab. Wir werden noch beten und danach könnt ihr gerne noch Fragen dazu stellen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir erheben uns nochmals zum Gebet. Allmächtiger, heiliger Gott, wir danken dir, dass du so viele wunderbare Pflanzen wachsen lässt. Wir danken dir auch, dass du uns als Mann und Frau geschaffen hast, dass wir auch in einer Ehe leben dürfen, da wo du es schenkst. Herr, wir wissen, dass das ein Segen von dir ist und nichts Verwerfliches, was manche daraus gemacht haben. Wir bitten dich auch, dass du die Ehen heutzutage, auch unsere Ehen, segnest, soweit wir verheiratet sind. Und dass du gute, vorbildhafte Ehen uns schenkst. Wenn irgendwo Nöte sind, da hilf du und greif ein und schenk die Liebe ganz neu zwischen Mann und Frau und auch zu den Kindern. Und wir danken dir auch für die Speisen, Herr. Wir danken dir, dass du uns so reich versorgst. Wir bitten dich auch für die Menschen in den Ländern, die Hunger leiden, dass du auch doch gerechte Verteilung schenkst, dass du gute Ernten schenkst, dass du Weisheit schenkst, wie sie auch das Land bewässern können. Hilf den Missionaren, die dort sind, und segne auch sie. Sei jetzt auch bei uns noch an diesem Abend. Danke für deine Gegenwart und Liebe. Amen.